Willkommen zur aktuellen Ausgabe des Jobseller Podcast.
Der Jobseller Podcast.
Und hier ist der oberste Jobseller unter den Jobstorytellern, Heinz Herzeg.
Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Präsentation des Jobselling Report 2024. Wir haben die letzten Wochen sehr intensiv daran gearbeitet, diese umfassende Studie, die dieses Mal die Altersgruppen 14 bis 69 Jahre abdeckt und noch zusätzliche Aspekte erforscht hat, gut und verständlich aufzubereiten. Warum machen wir den Jobselling Report? Ich war selber 25 Jahre aktiv als HR-Manager und mir war es immer wichtig, Daten und Fakten für Entscheidungen, alles was Personalentscheidungen betrifft, zu haben. Und da ich diese in Österreich nicht in der Qualität gefunden habe, haben wir 2016 begonnen, für unsere Beratungsprojekte im Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting diese Studie in Auftrag zu geben. Und wir möchten damit Ihnen Möglichkeiten geben, dass Sie die Motive, Erwartungen und Bedürfnisse der Menschen im Ganzheitlichen verstehen, nämlich im Leben und in der Arbeit. Ich möchte gerne auch darauf hinweisen, dass wir diese Studie gemeinsam dieses Jahr gemacht haben mit unseren zwei Diskutantinnen und unserem Diskutanten, die ich sehr gerne jetzt auf die virtuelle Bühne bitten möchte. Zuerst möchte ich Susanne Oberleitner-Fulmeck auf die Bühne bitten.
Guten Morgen allseits.
Wir kennen uns schon sehr lange. Uns verbindet, glaube ich, nicht nur unser Wertesystem, sondern auch, dass wir Unternehmer sind und dass wir Macher sind oder Macherin sind. Und Susanne ist Beraterin für Organisationsentwicklung mit dem Schwerpunkt auf strategische Veränderungsprozesse und Führungskultur. Diesen Fokus bringt sie aber auch mit als Mitentwicklerin und Assessorin für das Gütesiegel des Sozialministeriums Nestor Gold, das für ausgezeichnetes Generationenmanagement steht. Sie begleitet seit 3 Jahrzehnten mit ihrem Team und Netzwerk der Viacona KG verschiedene Unternehmen und Menschen und ist jetzt für dieses Thema altersgerechtes Arbeiten, Generationsmanagement, Führungskultur auch Mitautorin der Studie und wird zu ihren Daten auch sehr tiefe Einblicke geben. Die nächste in unserer Runde, und das ist auch schön, dass wir sagen, auch unsere Generationen vertreten haben, ja, verschiedene Generationen, ist die Cosima Kova.
Hallo, danke für die Einladung.
Die Cosima Kova ist Gründerin und Geschäftsführerin von Ada Growth und Teil der Forbes 30 Under 30. Mit 23 gründete sie ihr erstes Unternehmen und hat jetzt ihr zweites Unternehmen. Und ist ein Sprachrohr einer Generation für holistische Nachhaltigkeit, Gleichstellungsfragen und künstliche Intelligenz. Bei den ersten beiden durfte ich mich sehr intensiv schon austauschen und meinen Mindset etwas nachschärfen. Ja, vielen Dank auch für diesen Diskurs immer, Cosima. Sie ist auch Influencerin und Speakerin und sprach bereits für die United Nations Women in New York vor der Europäischen Kommission. Und hat jetzt im Dezember einen ersten TED-Talk gehalten. Gratuliere.
Dankeschön.
Und sie ist auch Mitautorin der Studie zum Thema Förderung von Menschen und speziell, wie kann man Frauen unterstützen, empowern, ja, in Unternehmen, um deren Potenzial auch wirklich, das volle Potenzial dieser Frauen zu nutzen. Und last but not least, langjähriger Begleiter und freundschaftlicher Experte, der uns auch sehr viel von Deutschland Einsichten und Erkenntnisse bringt, Professor Klaus Hurelmann, als Senior Professor für Public Health and Education an der Hertie School of Governance. Er ist deutscher Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswissenschaftler und arbeitet als Senior-Expert für das Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie in Berlin, wo er auch zugeschaltet ist heute.
Vielen Dank, wissenschaftlicher Berater dieser Studie.
Er ist wissenschaftlicher Berater dieser Studie und auch Co-Autor der Studie Jugend in Deutschland mit Simon Schnetzer, unserem Partner, mit dem wir ja im März die Jugend in Österreich präsentiert haben. Herzlich willkommen an euch. Und ich möchte jetzt gleich in die Studienergebnisse reinsteigen und einen kurzen Überblick geben über die wesentlichen Daten aus dieser sehr, sehr umfassenden Studie. Wichtig ist, wir möchten Sie ansprechen als Entscheider, damit Sie in den drei Strategiefeldern des Human Resources fundiertere Entscheidungen treffen können. In der Gewinnung von Menschen einerseits, das ist ganz rechts, in der Entwicklung von Menschen in der Mitte und dann natürlich im Binden, wir nennen es eher Engagen von Menschen für ihr Unternehmen. Was wir als wesentlich sehen, wie Menschen ticken und wonach sie denn suchen, sind die Werte, die Menschen prägen. Und das sind die prägendsten Werte 2024. Wir haben spannende Verbindungen gefunden, nämlich die Werte Fürsorge, Vertrauen, Freundschaft verbinden alle Generationen von 14 bis 69. Fürsorge, Vertrauen, Freundschaft, für uns sehr wunderbare Werte, die nämlich auch für ein gemeinsames Bewältigen der Zukunft stehen. Für die Jungen ist Sinn im Leben und Karriere Erfolg wichtig. Für die 50- bis 69-Jährigen Gesundheit, Frieden, Sicherheit, Freiheit. Was wir hier merken, ist, dass ökologische Nachhaltigkeit und Umweltschutz an Bedeutung verloren hat. Wir werden darauf auch später noch eingehen. Wir haben auch die Zufriedenheit im Allgemeinen positiv jetzt wahrgenommen, dass die gestiegen ist um 6 Prozentpunkte zum Vorjahr. Also auf die Frage, wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben im Allgemeinen, sagen 71%, ich bin zufrieden, eher zufrieden mit meinem Leben. Trotzdem, und das ist spannend, sind die Menschen mit diesen drei Aspekten am unzufriedensten. Mit ihrer finanziellen Lage, Durchschnitt 14 bis 69, 56%, körperliche Gesundheit 43% und 30% mit ihrer psychischen Gesundheit. Was das bedeutet, das prägt natürlich auch ihre Vorsätze für dieses Jahr. Also wir haben bei den Vorsätzen auch eine Veränderung festgestellt, dass die Gesundheit nach wie vor das Top-Thema für Menschen ist, gefolgt von Zeit haben, Zeit für sich selbst haben, für Freizeit, Hobbys haben, Geld sparen, Gesundheit psychischer Natur, aber auch Vorsorgen. Und das ist sehr unterschiedlich in den Generationen auch ausgeprägt und Zeit für Familie und Kinder ab den 30-Jährigen aufwärts. Wir haben auch klar klare Unterschiede feststellen können zwischen 24 und 23 und sehen, dass das Thema körperliche Gesundheit wichtiger geworden ist für die Menschen und das signifikant. Dieser Vergleich ist aber zwischen 14 und 39-Jährigen, weil die vorige Studie nur bis 39-Jährige die Zahlen erhoben hat. Und das Thema mehr Zeit für sich selbst. Und meine Damen und Herren, im HR, für uns als Unternehmen ist es ganz wesentlich, weil danach suchen Menschen. Menschen möchten Arbeitgeber haben, die ihnen ermöglichen, gesunder zu leben und mehr Zeit für sich zu haben. Und einen Punkt wollen wir auch noch aufgreifen, das ist gerade das Thema, was wollen Frauen mehr? Frauen wollen mehr für ihre körperliche Gesundheit tun als Männer und Frauen wollen auch mehr für ihre psychische Gesundheit tun als Männer. Das sind die wesentlichen Aspekte aus den Studienergebnissen, die ich gerne mal in der ersten Runde mit unseren Diskutanten und Diskutantinnen besprechen möchte. Klaus, darf ich einmal dich fragen, was in dieser Studie heuer für dich eine neue Erkenntnis war und warum für mich auch verwirrend, Menschen generell zufrieden sind mit ihrem Leben, obwohl sie in bestimmten Aspekten unzufrieden sind.
Ja, erstmal mein Kompliment, dass ihr es geschafft habt, alle Altersgruppen zu erfassen, wo heute im Berufsleben sind. Also eine Studie war jetzt dringend nötig. Wir haben halbe Jahre noch unterschiedliche Altersgruppen in die Studien einbezogen und waren immer am Spekulieren, welche Werte zum Beispiel werden in der jüngeren Generation stärker betont als in der älteren. Hier haben wir jetzt zum ersten Mal Daten, also mein großes Kompliment. Jetzt können wir vergleichen, du hast schon gesagt, Heinz, wir stellen fest, die Unterschiede zwischen den Altersgruppen, manchmal als Generationen bezeichnet, sind gar nicht so gravierend, wie wir immer gedacht hatten. Ein sehr schönes Ergebnis. Die Wertorientierung ist grundsätzlich gleich. Akzentverschiebungen sind natürlich nicht zu übersehen. Die Zufriedenheit, ja, sie ist insgesamt gestiegen. Ich glaube, wir dürfen es interpretieren. Wir können auch die deutschen Daten mit hinzunehmen, haben wir die gleiche Tendenz. Die Corona-Pandemie, die allen noch in den Kleidern steckte, ist so ganz allmählich abgetropft. Die anderen Krisen aber wirken noch nach, aber es herrscht eine gewisse Grunderleichterung. Und dabei wird jetzt klar, wo dennoch Probleme sind. Und die Studie zeigt sehr schön, die Probleme liegen sowohl im materiellen Bereich, das Geld stimmt nicht, die Finanzen werden knapp, bis hin zur Vorsorge machen sich sogar die Jungen Gedanken, das will schon etwas heißen. Und im immateriellen Bereich spüren alle, die gesundheitliche Lage ist nach wie vor angeschlagen. Das, glaube ich, erklärt, wieso die Grundzufriedenheit leicht gestiegen ist. Man ist aus der gröbsten Krisensituation heraus. Jetzt kommen aber die Feinheiten zum Vorschein und diese unheimlich starke gesundheitliche Sensibilität bei gleichzeitiger Sorge, dass es finanziell eng wird. Das dürften die großen Themen sein für Unternehmen. Eine Herausforderung, in diesen beiden Bereichen auch zu investieren. Das Gehalt muss stimmen, aber auch das gesundheitliche Angebot, das Eingehen auf die gesundheitlichen Bedürfnisse, gerade in der jungen Generation immer wieder thematisiert. Ich glaube, das sind die wichtigsten Botschaften, die dieser Jobselling Report 2024 mit sich bringt.
Vielen Dank, Klaus. Susanne, wie siehst du diese Ausprägungen jetzt als Generationsmanagerin über diese verschiedenen Altersgruppen?
Also grundsätzlich einmal, wenn man die gesamte Studie sich anschaut, ist uns bewusst geworden, dass diese Einteilung, ja, im Sinne von Typologien von Generationen, sie ist einfach nicht relevant. Das sind stereotypische Aussagen, die wir da immer wieder hören in den Medien und auch in manchen Präsentationen. Also egal ob Z, Y, Babyboomer etc., die Ergebnisse der Studie zeigen im Grunde genommen, dass die Betrachtung von kleineren Alterskohorten, also innerhalb von 10 Jahresschritten, viel relevanter sind. Und auch Einflüsse aus den individuellen Lebensphasen da hineinspielen in die Ergebnisse. Da möchte ich gerne einmal so 2, 3 Beispiele bringen. Einerseits diese Flexibilität bei der Arbeitszeit ist eigentlich bekanntermaßen, denke ich, schon signifikant stärker und ausgeprägter bei den 20- bis 29-Jährigen. Also genau bei dieser Alterskohorte, vor allem im Vergleich zu den Menschen über 50 Jahre. Dafür ist aber die Flexibilität des Arbeitsortes, also sozusagen, wo arbeite ich, ja, kann ich auch Vacation machen, die ist besonders relevant für Menschen zwischen 14 und 39 Jahren, also für eine sehr große Alterskohorte. Und da möchte ich noch einen Punkt erwähnen, der uns besonders aufgefallen ist, im Unterschied nämlich auch. Nämlich, wenn es um persönliche Herausforderungen geht, dann ist es so, dass die Jungen, die ganz Jungen, die 14- bis 19-Jährigen, wie es in der Studie hervorkommen, die bekommen keine Unterstützung, obwohl sie danach fragen. Also es ist doch eigentlich schrecklich, nicht? Wenn man sich das so vorstellt. Ja? Und auf der anderen Seite die Älteren und Ältesten, die fragen überhaupt nicht mehr nach einer Unterstützung, weil vielleicht haben sie die Hoffnung aufgegeben, das wissen wir nicht so genau. Das wäre dann interessant, in einer Fokusgruppe herauszuarbeiten, denke ich. Ja? Also wirklich signifikant heißt es, kleine Kohorten anschauen und auch lebensphasenbezogene Themen und Herausforderungen einfach mit einbeziehen in solche Aussagen. Das halte ich für extrem wichtig.
Mhm. Vielen Dank, dass du das Wort Lebensphasen, ja, und Lebenssituationen, Lebensthemen, also ich glaube, das sind die Punkte, die Menschen wo wir Menschen eingrenzen müssen als Zielgruppen, dass wir sagen, wir müssen diese Aspekte verstehen und dann können wir denen ganz konkrete Angebote machen. Das ist viel Arbeit. Wir merken das in unserer Beratungstätigkeit. Du sagst von, sprichst von Fokusgruppen. Man muss die Fokusgruppen auch kleinteiliger machen, weil es gibt nicht den Durchschnitt. Es gibt nicht das Universalangebot, sondern man muss genau schauen, was braucht welche Zielgruppe. Und vor allem ist es für uns als Unternehmen ja ökonomischer, nur das anzubieten, was wirklich benötigt wird.
Genau.
Und nicht unnötige Dinge zu machen. Ich glaube, darauf können wir auch schauen und wirklich sparen auch unnötige Maßnahmen.
Ich möchte noch was ergänzen. Einen Punkt, weil du gerade die Lebensphasen, Lebenssituation, Jobphase auch eingebracht hast. Ja. Wir erleben auch sehr viel Verbindendes zwischen den Generationen. Also weniger Trennendes manchmal, weil nimm ein Beispiel, wenn du Einarbeitung brauchst, ja, egal in welchem Alter du einsteigst, hoffentlich finden wir viel mehr Menschen, die auch über 50 noch einsteigen dürfen in einen Job, ja, und gebraucht werden vor allem, ja, dann ist die Einarbeitung, die fachliche Einarbeitung und die Begleitung, die wertschätzende, für alle Altersgruppen gleich wichtig.
Gleich wichtig.
Mhm. Ja.
Also das war ein schöner Aspekt. Ja, wir kommen eh dann auf die Erwartungen der Arbeitnehmerinnen hin und die, da gibt es keine Generationsunterschiede. Ja. Cosima, jetzt nehmen wir hier nochmal den Fokus auf Frauen. Wie siehst du die Ergebnisse durch deine Women-Brille?
Was ich auch sagen möchte. Ja. Was ich schön an diesen Ergebnissen finde und auch an dieser Studie finde, ist, dass wir eben so viele unterschiedliche Aspekte auch beleuchtet haben. Wir haben jetzt hier zum Beispiel schon die Lebensphasen gehört, aber es gibt auch viele unterschiedliche andere Aspekte und unter anderem natürlich auch das Thema Geschlecht. Und was wir jetzt auch schon von dir gehört haben, Heinz, das Thema Wertschätzung. Großes, großes Thema, vor allem auch für junge Frauen. Das bedeutet für Arbeitgeberinnen natürlich auch, das in einer Art und Weise irgendwie auszudrücken, das Thema Wertschätzung. Wie kann man Wertschätzung zum Beispiel ausdrücken? Ich persönlich komme ja aus dem Learning- und Development-Bereich, das heißt zum Beispiel mit Weiterbildungsmöglichkeiten. Und da ist auch das Thema, was jetzt auch die Susanne angesprochen hat, das Thema Flexibilität. Ganz, ganz großes Thema, gerade für Frauen, die, wie wir wissen, sehr viele unterschiedliche Hüte aufhaben, ist es extrem wichtig, auch die Flexibilität in allen Bereichen zu beleuchten. Mhm. Und da reicht es sozusagen nicht nur dieses Produkt von der Stange, sondern wirklich ein individualisiertes Produkt, das sich auch auf die Herausforderungen von den weiblichen Talenten fokussiert.
Eine Frage noch, Klaus. Ich habe eine Grafik entdeckt, die habe ich mit dir kurz geteilt. Es gibt diese jungen Erwachsenen. Also wenn man sagen, diese Lebensphasen angesehen, wie sie früher waren und wie sie heute, da gibt es ja große Verschiebungen. Da gibt es jetzt diese neue Zielgruppe der jungen Erwachsenen, die immer größer wird. Kannst du kurz ein paar Worte dazu sagen, bevor wir auf die nächste Folie gehen?
Ich spitze mal zu. Der Lebenslauf wird immer länger, die Lebenserwartung wächst. Aber die einzelnen Lebensabschnitte, die bekommen nicht etwa proportional etwas davon ab und wachsen nicht alle. Im Gegenteil, wenn wir mal 100, 200 Jahre zurückgehen, gibt es richtig ganz, ganz spannende Studien. Kindheit wird immer weniger, weil die Pubertät im Lebenslauf nach vorne rutscht. Liegt schon bei 11, 12 Jahren inzwischen. Das Jugendalter setzt so früh ein wie noch nie und zieht sich und zieht sich und zieht sich. Man hat gar keinen klaren Punkt, wo es ins Erwachsenenalter übergeht. Es gibt keine richtige Nahtstelle. Und das führt dazu, dass sich alle jugendlich finden und auch jugendlich sein wollen. Das führt dazu, dass diese Gruppe der jungen Erwachsenen eine wichtige Zielgruppe wird, mit der Frische der Pubertät noch in den Kleidern gewissermaßen, geht sie mit ernsthaften Herausforderungen um. Das zieht sich ein bisschen durch die ganze Studie hier in Österreich auch durch. Diese Neugier, diese Offenheit, diese Leichtigkeit, die für die Emerging Adulthood, wie es die Amerikaner so schön nennen, also das Heraufdämmern der Erwachsenenleben, wo man aber noch nicht so richtig festgenagelt sein möchte, typisch ist, kommt sehr schön in der Studie heraus. Und ich glaube, wir tun gut daran, in Unternehmen, aber auch in den Ausbildungsinstitutionen auf diese sich abzeichnende Entwicklung sehr sensibel einzugehen.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich habe eine 11-jährige Tochter, Klaus, und die ist schon in der Pubertät. Und das ist für mich jetzt auch eine Herausforderung. Ja, also was natürlich dazu kommt ist, und auf diesen Aspekt möchte ich jetzt eingehen, sind, was belastet, welche Sorgen, mit welchen Sorgen sind diese jungen Menschen, aber auch die Älteren, denn heute konfrontiert. Und diese Sorgen machen ja, belasten Menschen. Und wir sehen hier sehr schön den Vergleich zwischen vorigem Jahr 2023 und 2024, diesem Jahr, wie stark sich gewisse Aspekte verändert haben. Also der höchste Aspekt, das Stresslevel, ist gestiegen um sage und schreibe 8 Prozentpunkte. Die Menschen sind gestresster wie im Vorjahr. Sie haben Antrieb verloren. Ihre Selbstzweifel sind gestiegen um 9 Prozentpunkte. Das betrifft genau diese Emerging Adults sehr stark, diese Zielgruppe, die unsicher ist, was jetzt zu tun ist, wie sie jetzt sich orientieren sollen, wie sie entscheiden sollen. Und auch die Depressionen sind gestiegen. Also wir haben hier definitiv Dinge, die wirklich auch auf die Leistungsfähigkeit sich auswirken. Und die ist in der Form, ich würde sagen, gleich schlecht geblieben. Also 75% der Österreicherinnen zwischen 14 und 39 Jahren fühlen sich eingeschränkt durch diese psychischen Belastungen ihrer Leistungsfähigkeit. Und das ist für uns als Arbeitgeber natürlich schon ein enormes Thema. Ja. Und der Stellenwert von Arbeit hat sich dadurch auch verändert, weil Leben und Arbeit schon seitdem wir Covid-Lockdown, Homeoffice-Möglichkeiten haben, einfach verändert hat, weil Leben und Arbeit nicht mehr auseinanderzubringen ist für einige, nicht für alle, aber für einige. Das heißt, wir haben hier sicher auch Dinge zu tun, weil der Stellenwert von Arbeit im Leben hier seit den letzten 2 Jahren, seit 2022 konkret, ein anderer geworden ist. Und hier sieht man ganz klar, dass der Stellenwert der Arbeit, und das ist quer durch alle Zielgruppen, alle Altersgruppen, die Existenzsicherung mit Abstand den höchsten Wert bekommen hat. Und dann auch, und das ist das Schöne, das ist jetzt das, was die Jungen haben, sie haben trotzdem noch Lebensträume, die sie sich erfüllen wollen. Ja? Sie möchten sich entwickeln, sie möchten auch Leistung bringen, sie möchten Verantwortung übernehmen, Interessen in ihrer Tätigkeit teilen, was Sinnvolles schaffen, Anerkennung, Wertschätzung, der sehr stark wieder bei den Jungen im Vordergrund steht. Ja? Soziale Zugehörigkeit, das wieder bei den Älteren ist, aber auch ein Beitrag für die Gesellschaft. Das sind die Top Ten. Ja, und das müssen wir wissen als Arbeitgeber, weil dann nach dem wird man auch gesucht, nach diesen Aspekten. Die Arbeitszufriedenheit generell ist sehr hoch in Österreich. Und wenn man sagt 67% zufrieden, hat das einen Faktor natürlich auch, also die Älter sind noch zufriedener, also je älter und zufriedener sind die Menschen in ihrer Arbeit. Aber einen Aspekt hat das oder eine Konsequenz hat das, die Wechselwilligkeit, die Veränderungsbereitschaft, also ich möchte meinen Job wechseln, ist gleich geblieben. Und das seit 3 Jahren. Wir liegen da um die 20 Prozentpunkte. Das sind die goldenen Balken. Ich möchte unbedingt meinen Job wechseln, 6%. Ich möchte eher meinen Job wechseln. Ich denke hin und wieder dran, meinen Job, 13%. Und 19%, das ist dieser dunkle Balken, das ist spannend, das sind Menschen, die unzufrieden im Job sind, aber nicht wechseln wollen. Also wir haben Menschen, die bewusst dort bleiben, weil sie nach wie vor, die Unsicherheit ist ihnen größer, sich zu verschlechtern, als der Mut, in einen anderen Job zu wechseln. Also das ist die Situation heute. Das heißt, wir haben es mit unserer Zielgruppe, wenn man sagt, wir wollen Menschen gewinnen, wir wollen Menschen rekrutieren, natürlich liegt das größte Potenzial in diesen, sage ich mal, mittleren 2 Balken mit den 19%, den dunklen und daneben mit den 21%, sagen, ich bin eher zufrieden, aber wenn was kommt, bin ich offen. Also wir haben ungefähr ein Potenzial von 40%. Die anderen, die Wechselwilligen, sind halt relativ, also nur um die Hälfte ist um die Hälfte geringer. Aspekte im Job, das sind die wesentlichen Punkte, die Menschen interessieren, ist ganz klar. Wichtig ist, ich möchte meine Existenz sichern. Danach suche ich auch meine Arbeitgeber aus, ob ich bleibe oder gehe. Und das ist das Thema, was die große Mangelung, ich fühle mich als Mensch wertgeschätzt. Und der Punkt ist bei Frauen, der dritte Punkt, noch stärker. Ich will Vorgesetzte, die sich interessieren für mich, für meine Belange, für meine Themen und mich wertschätzen, unterstützen auch dabei, nicht nur den Job besser zu machen, sondern mein Leben besser zu bewältigen. Ja, und Arbeitsbedingungen passen zu meiner Lebensphase, da sind wir definitiv im Generationsverbindenden. Ich möchte nicht alle Ergebnisse durchgehen. Sie kriegen auch eine Nachberichterstattung in Videoform. Wenn Sie möchten, können Sie auch jederzeit uns kontaktieren. Und ich möchte jetzt gerne lieber in eine Diskussion dann gehen, bevor ich noch zwei Folien zeigen. Das ist definitiv das, was sind denn Aspekte in einem Arbeitsverhältnis, das einen ans Arbeitsverhältnis bindet, was baut einen auf, das ist die Arbeitsatmosphäre, das Einkommen muss passen, es muss fair sein, es ist nicht wichtig hoch, es ist fast besser fair und sicher als hoch. Ja? Die Menschen denken langfristiger, Frauen überhaupt. Und Sicherheit am Arbeitsplatz, also Sicherheit des Arbeitsplatzes, Entschuldigung, das ist ihnen auch viel wichtiger als früher, und Anerkennung, Wertschätzung. Das sind die Top 4 Aspekte, nach denen Menschen suchen. Und noch das letzte Punkt sind die Motivation, also Motivationsfaktoren sind Geld für Leistung. Also nicht das viele Geld, sondern das Geld muss adäquat zur Leistung passen. Die Menschen suchen nach Anerkennung, Wertschätzung, ein Umfeld, das Spaß und Freude fördert, ja, und der Teamgeist-Zusammenhalt. Das sind einfach die Faktoren, wofür Menschen mehr leisten und mehr Einsatz bringen möchten. So, und jetzt möchte ich gerne auch wieder die Runde öffnen. Ich möchte gerne auch vielleicht, Klaus, das Thema psychische Belastungen mit dir. Warum glaubst du, ist es gestiegen? Wie schaut es in Deutschland aus? Vielleicht kannst du uns da ein paar Inputs geben.
Volle Parallele. Auch wir haben in der deutschen Studie ein sehr hohes Stressniveau. Wir haben noch im Kopf Zufriedenheit leicht gestiegen. Stress aber weiter sehr hoch, hat noch wenig nachgegeben bisher. Das, gerade in der jungen Generation übrigens, bei den unter 30-Jährigen, das deutet darauf hin, die Grundbelastung ist nach wie vor sehr, sehr hoch. Die Belastbarkeit muss in den Unternehmen deswegen ganz, ganz sorgfältig beachtet werden. Das ist eine junge Generation, aber es gilt auch für die Älteren, die immer noch geprägt ist durch die Krisenkonstellation, durch diese Polykrisenkonstellation, wo sich eine als existenzbedrohlich empfundene, sage ich mal, Krise auf die andere legt. Und alle Studien zeigen das, dass das auf die Mentalität drückt und wirklich zu diesem Unwohlsein und zu dieser Antriebslosigkeit, auch zur Gereiztheit, ein bisschen zur Aggressivität und so weiter führt. Junge Generationen hier stärker betroffen als die Älteren insgesamt, weil, die Studie hat das sehr schön herausgearbeitet, weil hier die Weichen gestellt werden, weil man auch sich viel vornimmt und noch Pläne hat, wie es weitergeht. Und da hinein kommt eben durch die junge Generation dieser ganz, ganz revolutionäre Impuls, besonders stark durch die Jungen. Ich will ein humanes Arbeitsleben mit einem humanen Privatleben verbinden. Diese Verbindung, die zählt so stark wie noch nie. Die junge Generation hat einen Platzvorteil im Moment. Sie ist sehr gefragt. Sie kann diese Forderung durchsetzen, vielleicht in Deutschland noch deutlicher als in Österreich. Von den Jungen kommt eine Arbeitsmarkt- oder eine Arbeitsatmosphärrevolution in die Unternehmen hinein, die fordern, dass auf sie eingegangen wird, ihre Bedürfnisse, auch ihre gesundheitlichen, ihre mentalen Bedürfnisse beachtet werden, und können das durchsetzen und fordern den humanen Arbeitsplatz. Also hier ist richtig was los, würde ich sagen.
Ja, humaner Arbeitsplatz, schönes Wort. Cosima, wie sollen Unternehmen jetzt auf diese geringe Wechselwilligkeit reagieren? jetzt gerade du bist ja eine Generationsvertreterin, die ja auch nicht als Unternehmen, aber in deinem Umfeld ähnliche Mitarbeiter hat, es ja nicht einfach, passende Mitarbeiter zu finden.
Ja, also ich glaube, es gibt da zwei Aspekte, die man betrachten darf. Das eine ist einmal das Thema, wenn ich natürlich Mitarbeitende von anderen Unternehmen abwerben möchte und auch in mein Unternehmen reinholen möchte, wie kann ich mich auch positionieren als, ich sage gerne, Employer of Choice für Talente. Und wir haben es jetzt schon öfter gehört, gerade wenn man es jetzt betrachtet, gesamtheitlich ist natürlich das Thema Wertschätzung auch ein Thema, aber gerade auch wenn man Frauen als Talente ins Unternehmen reinbringen möchte, kann man sich hier stark differenzieren. Und man kann sich stark differenzieren, indem man auch auf die weiblichen Talente im Unternehmen eingeht oder auch auf neue weibliche Talente. Der zweite Aspekt ist natürlich auch das, was wir alle kennen unter Quiet Hiring, die Talente wirklich im Unternehmen auch aufzubauen. Wir sehen auch hier in Österreich eher so diese Tendenz zu, man muss ein Unternehmen wechseln, um eine Karriere voranzutreiben. Und ich denke, hier können auch Unternehmen sehr viel lernen, wenn es darum geht, Talente im Unternehmen auf das nächste Skill-Level zu bringen und hier auch wirklich intern Upskilling zu machen und auch diese interne Jobmobilität zu fördern.
Susanne, ist es herausgekommen, dass die älteren Österreicherinnen weniger gestresst sind wie die Jungen? Ja, also kann ich an mir nicht feststellen, vielleicht liegt es an meiner Tochter oder anderen Dingen, aber wie siehst du dieses Ergebnis, wie interpretierst du dieses Ergebnis?
Also einerseits interpretationsmäßig, andererseits aber auch in der Arbeit, ja, mit Unternehmen, mit Organisationen und ganz ehrlich im täglichen Leben. Nicht? Ich als Babyboomer-Vertreterin mit einer Tochter, die 25 ist, sehe schon, dass wir unterschiedlich agieren. Aber ich möchte eine Perspektive aufmachen, die vielleicht ein bisschen anders jetzt ist, weniger datenbezogen, nämlich die Perspektive, dass ältere Menschen eine unglaubliche Lebenserfahrung hier haben, ja, und vor allem auch in der Bewältigung von Herausforderungen, von Krisen. Wir gehen manchmal einfach gelassener mit Situationen um, wo die Jungen halt schon mal quasi hüpfen vor lauter Stresspegel und Adrenalin, der mit ihnen durchgeht. Das zeigen übrigens auch neurowissenschaftliche Erkenntnisse, nämlich das Erfahrungsgedächtnis unseres Körpers, das ist auch unbewusst abgespeichert. Also wenn ich weiß, ich schaffe das, ich habe das geschafft und es ist gelungen, ja, dann bin ich erstens mal psychisch gestützt, ja, also meine ganze mentale Kraft, die ja zum Teil auch im Unbewussten verankert ist, ja, wird dadurch gefördert. Es gibt noch einen zweiten Punkt, der diese ältere Generation betrifft, nämlich wir sind gewohnt, dass wir für alle Probleme eine Lösung haben. Nicht? Ja, also in meiner Jugend, ob das jetzt bei uns in Österreich die Besetzung der Heimburger Au war oder die Verhinderung von Zwentendorf, ja, da kommt was, das wollen wir nicht und das gelingt. Ja. Das ist heute wahrscheinlich anders, ja, aber auch da haben wir dieses Vertrauen drinnen, hey, wenn wir was wirklich verändern wollen, geht's irgendwie. Und natürlich ist das ein Thema, was stärkt insgesamt. Ja, also das ist so ein Aspekt, den ich einbringen möchte.
Darf ich kurz einen Zwischenruf machen? Das spricht natürlich unheimlich für Generationenmanagement im Unternehmen. Ne? Die Jungen mit ihrer aufbrechenden, nervösen, unruhigen Mentalität und die Alten, die schon einiges hinter sich haben, die zusammenzubringen, das ist es.
Genau, und das Modell dazu ist eigentlich auch Reverse Mentoring. Ja, ja. Genau so. Ja, danke, Klaus.
Ja, danke. Wir kommen ja auch jetzt auf diese Lebensphase und altersgerechten Arbeitsbedingungen. Vorher schauen wir uns noch an, wie möchten Menschen heute gefördert werden? Ja, das ist auch der Aspekt, den die Großimmer mit ihrem Unternehmen sagen, jetzt in dieser Studie noch intensiver erhoben. Also wird einen eigenen Roadshow-Termin noch dazu geben, wo wir da sehr, sehr detailliert eingehen. Also grundsätzlich Menschen, und wir haben das auch in der Jugendstudie festgestellt, wollen und vor allem Frauen individuelle Ausbildungsprogramme. Ja, wir werden auch vielleicht erfahren von der Großimmer, warum. Aber dieser Aspekt, ich möchte für mich zugeschnitten Weiterbildungsprogramme haben, das ist ein enormes Thema für unsere Entwicklungsabteilungen, für unsere Personalentwicklungsabteilung Fördermaßnahmen. Und es ist natürlich auch ein Attraktivitätsfaktor im Employer Branding. Das darf man auch nicht vergessen. Und vor allem bei den Frauen sind diese Aspekte, wenn man sagt, ich habe auch ein spezielles Programm für Frauen, natürlich ist das für Frauen interessanter und vor allem für gebildete Frauen. Und man sieht das, es ist für manche gar nicht interessant, aber wir bitten auch die Studie zu sehen. Wir sprechen von dem Durchschnitt der österreichischen Bevölkerung. Da sind auch viele arbeitende, in Produktionsunternehmen, im Handwerk tätige Menschen drinnen, für die bestimmte Aspekte nicht so wichtig sind. Das ist der Durchschnitt hier gesehen. Ja? Und wir haben auch signifikante Unterschiede über alle möglichen soziodemografischen Kriterien, wenn sich ein Unternehmen interessiert, machen wir das gerne auch für Unternehmen, dass wir diese Aspekte uns genau anschauen für ihre Ziele. Lebensphasen- und altersgerechte Arbeitsbedingungen, das ist das Thema, was gerade auch von der Susanne Oberleitner-Fulbeck und der Rene Kröhmüller eingebracht wurde, wo wir auch noch einen eigenen Roadshow-Termin haben dazu. Das sind die Themen, wo Menschen Unterstützung für persönliche Herausforderungen suchen. Und der erste und wichtigste Aspekt, und das ist wirklich generationsübergreifend gleich, ist Flexibilität der Arbeitszeit. Wie wir schon gehört haben, der Arbeitsort ist weniger wichtig für die Älteren. Ja. Dann die alternativen Aufgaben, das heißt nicht immer das Gleiche, sondern kann ich mal was anderes machen, das mir mehr passt, die Flexibilität in der Aufgabenerfüllung, das ist wann und wie kann ich meine Aufgaben erfüllen? Und das Thema Betreuung von Kindern ist natürlich sehr stark bei den Frauen ausgeprägt. Das ist jetzt aber Durchschnitt von 14 bis 29. Auch die Männer fordern das viel stärker ein. Gerade die jungen Männer fordern das auch von Arbeitgebern, dass mehr gemacht wird für die Kinderbetreuung und Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Und wir haben noch die Arbeitsbedingungen, die Gesundheit und Engagement im Alter unterstützen, nochmal einen Fokus draufkriege, das ist definitiv und bei Älteren noch stärker die Wertschätzung des vorhandenen Wissens und der Erfahrung. Ja? Die Einbindung in Entscheidungen, aber wichtiger ist den Menschen auch noch, wie schaut mein Arbeitszeitmodell aus? Passt das zu meiner Lebenssituation? Passt das zu meiner Lebensphase? Passt das zu meinen Lebensherausforderungen, die ich gerade zu meistern habe? Dann neue passende Tätigkeiten, Zugang zu Gesundheits- und Förderangeboten und sinnstiftende Aufgaben. Das ist also ein Mix an Unterstützungsmaßnahmen, wo sie wirklich die große Zahl von Menschen abholen, aber wiederum differenzieren sie bitte genau auf die Zielgruppe, die sie beglücken wollen. Und es muss nicht für jeden alles zur Verfügung stehen. Und schlussendlich möchten wir Ihnen noch zeigen, wie für bestimmte Branchen auch dieses Jahr abschneiden. Es sind die Zahlen ein bisschen klein, aber ich sage es kurz, die Top 4 Branchen in der Arbeitsplatzsicherheit. Das ist ein wichtiges Thema, eines der Top 4 Themen bei den Menschen nach der Arbeitgeberwahl. Öffentliche Verwaltung, zweitsicherste Branche, Energie- und Wasserversorgung, Gesundheits- und Sozialwesen, drittsicherste Branche, IT und Telekommunikation, viertsicherste. Also die liegen ex aequo, hier gibt es auch, das ist kein signifikanter Unterschied, in den Bottom 4 liegt von unten nach oben Kultur, Sport, Medien, Unterhaltung, als die unsicherste Branche wird die wahrgenommen, Gastgewerbe, Hotellerie, dann Baugewerbe und Personalvermittlung, Arbeitskräfteüberlassung. Das sind die Werte von allen Branchen. Dazwischen gibt es natürlich den Rest, wenn Sie sich nicht wiederfinden, aber Sie gehören weder zu den Top 4 noch zu den Bottom 4, liegen im guten Mittelfeld. So, und jetzt schauen wir uns noch an die Attraktivität. Welche Branchen sind für Menschen attraktive Arbeitgeber? Da stellt sich klar heraus, dass der IT- und Telekommunikationsbranche wirklich signifikant am stärksten und am besten abschneidet. Aber was für uns ganz wichtig war zu sehen, ist das Handwerksgewerbe, ja, die Handwerker. Die sind zweit attraktivste mit Exeko öffentliche Verwaltung, Energie- und Wasserversorgung und Gesundheits- und Sozialwesen. Also auch das Gesundheits- und Sozialwesen, egal, man jammert immer drüber, für die Menschen ist es nach wie vor ein attraktives Arbeitsumfeld. Und bei den Bottom 4 deckt sich das mit den vorigen. Es haben sich hier nur die Reihungen getrennt. Es ist das Gastgewerbe am unattraktivsten, von Personalvermittlung gefolgt, Reiseveranstalter, Büro, Reisebüros, Baugewerbe und dann das ganze Thema Gebäude, Betreuung, Garten- und Landschaftsbau. Das waren jetzt grob alle Ergebnisse über wichtige Aspekte. Es sind nicht alle Aspekte. Wir machen noch Roadshow-Termine zu speziellen Aspekten Mitarbeiterbindung, auf die ich noch eingehe. Aber jetzt noch mal in die Runde gefragt. Cosima, wie muss heute Förderung dann aussehen, um diesen Ansprüchen der Menschen gerecht zu werden?
Genau, wir haben es heute jetzt schon öfters gehört, das Thema natürlich Flexibilität und auch, was du jetzt vorher gesagt hast, das Thema personalisierte Weiterbildung. Also jetzt sind wir gerade mit diesem Thema Weiterbildung angelangt. Das ist natürlich genau mein Thema, weil ich aus dem Learning und Development komme. Warum braucht es eine personalisierte Lösung und warum ist dieses One-Size-Fits-All nicht mehr genug? Wir müssen uns natürlich überlegen, wir sehen, dass Menschen immer individualisierter und individueller auch ihr Leben gestalten. Und dann müssen wir uns ansehen, dass sich natürlich das Thema Förderung daran auch anpassen darf. Das heißt, dieses One-Size-Fits-All, da muss man sich schon überlegen, wer ist denn diese One-Size, die man sich da, für die man das baut? Und wir sehen, dass einfach die Arbeitswelt immer diverser wird. Und wir müssen natürlich dann auch, wenn es um die Weiterbildung geht, hier einfach nachziehen. Und wir sehen zum Beispiel bei Weiterbildungen, die sich besonders auch auf Frauen fokussieren, dass einfach Frauen was anderes wollen. Also wir sehen auch in der Studie ganz, ganz schön, dass zum Beispiel das Lernen am Handy für Frauen wesentlich attraktiver ist als für Männer. Das heißt, dieses unterwegs sich weiterbilden, nicht am PC zum Beispiel sich fortbilden. Und da finde ich auch es wichtig, diesen Unterschied zu sehen zwischen E-Learning und E-Learning. Einmal das Thema E-Learning am PC und einmal das Thema E-Learning am Smartphone. Das heißt, diese hier wirklich auch Flexibilität im Ort und Zeit, wann ich möchte und wo ich möchte, bilde ich mich fort. Und auch wirklich passend natürlich auch wieder auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Und dann damit einhergehend, und das haben wir auch in der Studie sehr, sehr schön gesehen, ist, diese ganzen Präsenztermine sind wiederum für Männer wesentlich attraktiver. Das heißt, wir sehen Kurse oder Seminare, Konferenzen, alles was extern von dem ist, was auch das Unternehmen jetzt intern anbieten würde, ist wesentlich attraktiver und für Frauen nicht, weil wir einfach auch durch die Art und Weise, wie wir zusammenleben in unserer Gesellschaft, auch einfach sehen, dass oftmals auch Frauen in Teilzeit arbeiten und sozusagen die Weiterbildung oftmals einfach so zwischen Tür und Angel machen müssen und Männer halt es in der Vollzeittätigkeit unterbringen können. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, sich klar zu werden, wenn man Lösungen in der Weiterbildung anbietet, als Arbeitgeber, Arbeitgeberin, dass wir eben nicht alle dieselben Bedürfnisse haben, dass wir nicht alle dieselben Lebensumstände haben und auch nicht alle dieselbe Zeit und auch nicht dieselben Bedürfnisse im Großen und Ganzen.
Das war aber spannend. Also ein Aspekt, der war interessant. Wir haben ja noch das Tabellenband angeschaut und wir sind so über die Bundesländer geschweift und über die, bist du am Land, bist du in der Stadt oder bist du in der Großstadt? Das Digitale, das, wie gesagt, das Verhalten ist auch hier anders, oder? Ich will nur kurz sagen, was uns da aufgefallen ist.
Genau. Was das Spannende ist, was ich irgendwie schon erwartet habe, aber natürlich schön ist, auch nochmal zu sehen in Zahlen, ist, dass das Digitale, das Verlangen nach digitalen Lösungen in der Stadt wesentlich höher ist. Also wir sehen hier auch einen Unterschied zwischen Stadt und Land und wie man hier auch die Mitarbeiterinnen weiterbildet. Was bedeutet das jetzt auch für ArbeitgeberInnen? Das bedeutet jetzt nicht, dass man keine digitalen Lösungen am Land anbieten darf, sondern es geht darum, wie kann ich die Personen auch zu diesen neuen digitalen Lösungen hinführen. Das heißt, die haben einen anderen Ausgangspunkt. Das heißt, das gleiche Tool zum Beispiel über das ganze Unternehmen hinweg auszurollen, hat vermutlich, und wir sehen das jetzt eben in diesen Zahlen, unterschiedliche Auswirkungen, je nachdem, wo man auch arbeitet und wohnt. Das heißt, unterschiedlicher Ausgangspunkt bedeutet auch unterschiedlich an diese Themen heranführen.
Und spannend, wenn ich das jetzt noch mal in Erinnerung habe, ich glaube, dass Pflichtschulabgänger, also dass nicht der Bildungsgrad entscheidet ist über das digitale Verlangen oder das digitale Verhalten, sondern dass auch hier muss man schauen, welche Zielgruppe welchen Ausgangspunkt hat. Ja? Also genau. Bedarf ist da, aber wichtig, glaube ich, wenn man das zusammenfasst, man muss den Ausgangspunkt der jeweiligen Zielgruppe kennen, um die an diese Maßnahmen heranzuführen, damit sie auch erfolgreich wird.
Sehr schön abgeschlossen.
Habe ich das zusammengefasst?
Perfekt.
Danke. Klaus, Susanne, bei dir wollte ich ja noch fragen. Okay. Das Spannende war, dass schon bei Jungen der Aspekt ist, ich möchte auch altersgerecht unterstützt werden, ich möchte sagen, in meinen Lebensphasen, dass das bei den Jungen schon da ist. Wie schafft man das jetzt zu sagen? Wir haben uns ja früher, wenn ich denke, unsere Projekte, wir haben uns einmal auf die Eltern einmal konzentriert, ja. Aber jetzt muss ich schon vorne beginnen. Das heißt, ich habe den ganzen Lebenszyklus was zu tun als Unternehmen. Was heißt das jetzt, um die Gesundheit und das Engagement von Menschen zu erhalten?
Also du sprichst jetzt vor allem auch die Jungen an, nicht? sonst könnte ich jetzt ein paar Stunden referieren, wenn wir alle Altersgruppen da durchgehen. Aber da sind ja zwei Aspekte drinnen, gell, Heinz. Einmal das Thema Gesundheit. Ne? Ja, also mal ganz ehrlich, ja, wenn wir auf die Jungen schauen, ich meine, ja, die brauchen Zeit für sich, dass sie ihre Gesundheit auf ihre Art fördern können. Sie beschäftigen sich mit Ernährung, da könnte ich was tun im Unternehmen, ja, etwas anbieten. Sie beschäftigen sich mit bewusster körperlicher Bewegung, ja, also Angebote in den Unternehmen, die gemacht werden, wo Yoga angeboten wird oder sonstige Zumba etc., werden ja schon eher von den Jüngeren eigentlich in Anspruch genommen, wenn überhaupt. Ja. Aber warum sollte man es machen, ist deine Frage. Also das Wichtigste ist einmal, dass wir damit, und das ist ja auch wichtig im Sinne der Studie, helfen, den Stress zu reduzieren. Also wenn ich nur eine halbe Stunde Pause habe im Unternehmen, um als auch junger Mensch, sage ich mal, körperlich mich zu betätigen, aufzustehen, mal wegzugehen vom Computer, ja, die Augen zu entlasten, Bewegung zu machen, dann ist das ja schon einmal stressreduzierend. Also das brauchen ja gerade die Jungen, wie wir mitgekriegt haben. Aber wobei ich sagen muss, Junge gilt für mich bis zur Generation locker, die 50-Jährigen. Ja. Dann drüber sind wir ja gelassener, wie wir gehört haben. Der zweite Punkt war dieses Engagement erhalten, nicht? Was du erwähnt hast. Ja, naja, also ich meine, das ist das Wichtigste überhaupt als Arbeitgeber und Arbeitgeberin. Denn was passiert denn, wenn ich da nichts tue? Ja, das Wichtigste ist im Grunde genommen, dass die Entwicklung etwas ist, was die Jugend will. Die will ja nicht geführt werden, die will entwickelt werden. Und der Martin Seligmann hat so einen schönen Begriff, der nennt es Flourishing. Ja, also helfen, dass sie aufblühen. Ja. Das ist eigentlich die Verpflichtung als Arbeitgeber und Arbeitgeberin. Und was gehört da dazu? Ich verwende nur ein, zwei Beispiele. Wir sollen den Jungen auch Fehler machen lassen. Das heißt, laden wir sie ein, etwas mitzugestalten, etwas zu experimentieren mit uns Älteren. Ja? Und wenn sie da einen Fehler machen, jawohl, sie haben gelernt, wunderbar, das Beste, was ich machen kann für die Entwicklung. Also was ich sagen will, gezielte Weiterbildung, jawohl, wird nötig sein, wird gebraucht, keine Frage, fachliche Ausbildung, Basis schaffen. Aber diese, diese Entwicklungsfördermaßnahmen, von denen ich spreche, sind ja ganz wichtig, um die Bindung, von dem du am Anfang gesprochen hast, Heinz, wirklich, wirklich zu fördern. Und wenn ich die Bindung schaffe und in Beziehung gehe daher, um diese Bindung zu schaffen mit den jungen Menschen, na, dann hilft das den Unternehmern, Recruitingkosten, Fluktuationssituationen zu vermeiden, die halt sehr teuer sind und die Mitarbeitenden bleiben uns länger erhalten.
Also wir sprechen ja immer von Engagement, das ist ja mehr als nur Bindung, ja, ja. Wir wollen ja, ja engagen und das heißt ja auch mehr Outcome im Sinne von, aber weniger Stress und mehr Outcome, weil die Menschen ja etwas Bedeutendes, Sinnvolles schaffen, wo sie sich beteiligt fühlen und wo sie sich auch wertgeschätzt fühlen dazu. Ja? Also das Thema Selbstwertschätzung ist ein enormer Faktor, gerade bei jungen Menschen. Klaus, wie sind die Ergebnisse im Vergleich zu Deutschland? Wenn man so grob die größten Unterschiede rausgreift. Und ja, meine Damen und Herren, ich wollte Sie nur bitten, wenn Sie Fragen haben, geben Sie bitte Ihre Fragen jetzt in den Chat rein. Wir werden die jetzt gleich danach beantworten können. Wir haben noch gut 5 Minuten für Ihre Fragen.
Ähnliche Situation in Deutschland. Es klingt mir so, als wenn die Vorurteile gegenüber der jungen Generation und ihre Erwartungen an den Arbeitsplatz in Deutschland sogar noch größer sind als in Österreich. Also so ein Stichwort wie Wunsch nach Weiterbildung, Wunsch nach ständigem Feedback, das regt bei uns immer noch viele Personalmenschen auf. Die wollen ständiges Feedback haben. Wir sehen hier in der Studie, was dahinter steht. Die Motivation ist eigentlich, immer wieder ein Signal zu bekommen, wo ich stehe und ein personalisiertes, individualisiertes Angebot zu bekommen, wie ich weiterkomme. Und damit hängt zusammen ein zweites Vorurteil, also die sind digital, nur feedbackorientiert, das ist das eine. Das zweite ist, die sind faul, die wollen keine Karriere machen. Und auch das zeigt die österreichische Jobselling-Studie jetzt sehr schön. Ist natürlich so nicht richtig, aber Karriere mache ich heute als junger Mensch nur, wenn ich persönlich Feuer fange und wenn ich merke, das Unternehmen geht direkt auf mich zu. Es will exakt mein Profil haben. Das ist die Kunst, das haben Cosima und Susanne ja auch sehr deutlich herausgearbeitet. Und ich glaube, so gesehen enthält dieser Job-Selling-Report sehr viele, sehr konkrete Hinweise, wie wir gerade mit den jungen Leuten, den Novizinnen und Novizen umgehen können, die ins Unternehmen hineinkommen und wie ein generationenübergreifendes, ein Generationenmanagement-Ansatz in den Unternehmen aussehen muss.
Aber wir haben da eine Frage auch, die würde ich gerne, das ist, glaube ich, passend zum Klaus. Wenn Personalverantwortliche jetzt besonders das Thema Engagement fördern sollen, also das Engagement, ist nicht jetzt die Bindung, sondern möchte Leistung bringen. Dieser Aspekt kam ja auch bei den Jungen. Ich möchte Leistung bringen. Die sind nicht faul, aber die möchten Leistung anders bringen. Die möchten anders eingebunden. Wie müssen Unternehmen darauf eingehen, damit sie das Engagement auch?
Es ist alles gesagt. Sie müssen auf die persönliche Situation dieses jungen Mannes, dieser jungen Frau eingehen, bereit sein zuzuhören, eine Bestandsaufnahme zu machen. Also man würde im medizinischen Bereich, im gesundheitlichen Bereich sagen, eine genaue Diagnose, genaue Bestandsaufnahme, sehr sensibel eingehen und dann gemeinsam ein Konzept entwickeln. Also bloß nicht von draußen draufsetzen. Das ist eigentlich die Hauptbotschaft, die von der jungen Generation heute immer ausgeht.
Also dieses Beteiligen, was die Susanne sagt, doch? Susanne, würdest du das jetzt so vielleicht operationalisierbarer machen können?
Oh. Du meinst ganz konkret, was soll man wirklich tun, ne? Oder wie?
Was könnte man tun? Ein Beispiel zum Beispiel auch aus einem Beratungsprojekt von dir.
Naja, also ich sag mal etwas, was ich sehr spannend erlebt habe. Dass man in Organisationen, in den Teammeetings ganz bewusst einmal die Menschen, die in unterschiedlichen Altersgruppen ja meistens vorhanden sind, wenn ich 10, 12 Leute habe, einmal zum Einstieg eine Frage stelle. Und sei es nur die Frage stelle, sag einmal, was ist denn für dich eigentlich Wertschätzung zum Unterschied von Anerkennung? Wann fühlst du dich anerkannt und was brauchst du für Wertschätzung? Weil wir reden so viel von diesen Werten und es ist für jeden etwas völlig Unterschiedliches, ja? Und da hinzuhören und da hinzuschauen oder nur die Frage zu stellen, du hast letztes Mal gesagt, ihr wollt respektvoller behandelt werden. Was ist denn für dich Respekt? Weil da haben wir eine ganz andere Perspektive schon, nämlich nicht nur die Respekt vor dem irgendjemanden, der höher wäre als ich selbst, sondern Respekt vor der Aufgabe, die ich gerade habe. Ja? Egal in welchem Alter bin, egal in welcher Generation. Und ja, also noch ein anderes Beispiel vielleicht, was ich aus einem Buch von der Margaret Heckel noch in Erinnerung habe. Die hat ein Buch geschrieben, die Midlife-Boomer, ja, ein bisschen mehr diese Generation wieder reinbringen. Und die hat einfach gesagt, man soll sich auch überlegen, diese fachlichen Karrieremöglichkeiten, ja, Übergänge, wie die Cosima auch gesagt hat, im Unternehmen zu schaffen, ja, dass man wieder im Unternehmen Leistung bringen kann, will und darf. Und sie hat gemeint, da gibt es sogenannte Encore-Karrieren, also Core von dem Herz und en ist sozusagen encore französisch noch welche. Also noch einen Weg finden, die letzten 10, 15 Jahre im Arbeit etwas ganz anderes machen dürfen. Etwas, was wirklich spannend ist, was inspirierend ist, was mich auch wieder wachsen lässt, auch wenn ich älter bin.
Das wäre dann auch aber eine Frage, kam, wie kann man ältere Menschen, gerade wir brauchen ja jede Arbeitskraft in Zukunft durch den demografischen Wandel, auch die Älteren müssen wir dazu gewinnen, länger arbeiten zu wollen. Das wäre doch sowas. Ne?
Genau, das wäre sowas. Ich brauche ja auch etwas, was wieder spannend ist. Raus aus der Routine, raus aus vielleicht einer gewählten inneren Kündigung, die wir gar nicht brauchen können, weil die Produktivität automatisch sinkt. Ja? Aber hinein in dieses, bleiben wir wieder bei der Wertschätzung, die Klarheit, dass meine Erfahrung und mein Wissen wirklich wichtig ist, erfolgswichtig ist und dass das daher auch bewusst eingebracht werden darf, kann, soll, dass man sich Zeit nimmt. Wir haben ganz am Anfang über die Zeit gesprochen, ja? Die Zeitqualität. Das halte ich für extrem wichtig und dass man auch gemeinsam Entscheidungen trifft, ne? Wie wir es auch schon gehört haben. Ne? Dass es mitgestaltet wird und nicht von außen irgendeine Entscheidung getroffen wird, die mich und mein Arbeitsleben, meine Arbeitsbedingungen betrifft. Das ist völlig kontraproduktiv.
Das Unternehmen setzt, im Bilde gesprochen, das Unternehmen setzt eine Taskforce ein für eine wichtige Herausforderung und da sind die jungen Digitalen und die alten Erfahrenen und kriegen dadurch alle neue Herausforderungen und erarbeiten gemeinsam etwas.
Genau. Mir ist aber noch ein Punkt wichtig. Also ich mache es jetzt ganz kurz, wir sind schon am Ende, glaube ich. Weil es geht auch um diese geteilte Verantwortung. Ja? Wir reden immer sehr viel, was das Unternehmen tun soll, ja? Oder die Führungskräfte tun sollen. Aber ich halte es für extrem wichtig, dass wir auch in die Selbstverantwortung gehen, in unserer jeweiligen Lebensphase und im Alter. Denn wenn es Angebote gibt, dann muss ich sie auch nutzen. Oder wenn es Bedürfnisse gibt, dann muss ich sie auch sagen. Also diese geteilte Verantwortung von allen drei Perspektiven, ich selbst, meine Führungskraft und auch die Organisation selbst, das halte ich für hochrelevant.
Eine letzte Frage noch, Cosima, die würde ich gerne an dich stellen. Was würdest du Arbeitgebern empfehlen, wie sie gezielt Frauen fördern können, um auch deren Potenzial viel mehr zu nutzen, wo wir wissen, dass da vieles brach liegt?
Ja, ich glaube, man darf dieses Thema wirklich von zwei Seiten beleuchten. Einmal das Thema, was ist aktuell auch die Infrastruktur oder was ist auch die Möglichkeit innerhalb des Unternehmens, wenn ich jetzt daran denke, zum Beispiel, wie ist die Kultur im Unternehmen? Es gibt Unternehmen zum Beispiel, wo, ich denke jetzt ein ganz spezielles in Österreich, wo die Männer 7 Jahre bleiben und die Frauen 2 Jahre. Kann man sich natürlich überlegen, was passiert da auch in der Kultur zum Beispiel, warum Frauen zum Beispiel schwieriger zu halten sind im Unternehmen. Aber auch sowas wie, dass es zum Beispiel dieses Phänomen gibt, dass Frauen weniger befördert werden oder dass es weniger Führungspositionen gibt für Frauen. Also einerseits dieses Thema, was ist sozusagen die Infrastruktur und was ist auch die Möglichkeiten vom Unternehmen aus? Ich sagte gerne sozusagen, steht die Tür offen oder ist die Tür geschlossen? Und dann das andere Thema von der Frau von innen selbst heraus. Das Thema zum Beispiel, habe ich schon das Selbstbewusstsein, um, wenn die Tür offen ist, durch diese offene Tür zu gehen? Und habe ich sozusagen, bin ich schon so gestärkt, um einen gewissen weiteren Schritt in meiner Karriere gehen zu können? Das heißt, einerseits dieses Thema, ist die Tür offen oder geschlossen? Und andererseits, gehen die Frauen, die ich im Unternehmen habe, auch durch offene Türen, wenn sie offen sind? Also für mich ist es ganz, ganz wichtig, beide Seiten zu beleuchten. Und wenn ich jetzt wirklich Frauen auch von innen heraus stärken möchte, sehen wir in der Studie auch ganz, ganz schön, dass das Thema Mentoring und Coaching bei Frauen, von Frauen wesentlich besser angenommen wird als auch von den männlichen Kollegen. Das heißt, hier auch wieder ganz genau sich ansehen, was ist denn das, wie Frauen lernen? Wie ist denn das, wie Frauen auch ihre Stärke finden und die dann auch nach außen besser kommunizieren können und auch so ihre Stärken im Unternehmen sichtbar machen können?
Ja, vielen Dank jetzt an alle. Nächste Male gehen wir genau auf diese Themen viel genauer noch ein. Also wir haben am 15.02. unseren nächsten Roadshow-Termin Mitarbeiterinnenbindung und Engagement mit Great Place to Work Geschäftsführer Jörg Spreitzer. Es wird sehr interessant sein, auch Great Place to Work wird Studienergebnisse, Daten, Fakten einbringen und Best Practices. Dann am 28.02. Job Value Selling, da geht es darum, nach welchen Werten suchen Mitarbeiter und wie bringt man die auf der Candidate Journey gemeinsam mit Agnes Koller von Best Recruiters, die Studienleitung, wo auch wieder Zahlen und Best Practices von Best Recruiters eingebracht werden. Dann haben wir wiederum mit dem Klaus gemeinsam und mit dem Simon am 6.3. unsere Studie Jugend in Österreich 2024, 14 bis 29 Jährige. Also wir sprengen wiederum ein bisschen die Generationen. Wir schauen uns die Kohorten 14 bis 19 an und 20 bis 29-Jährigen. Und da gibt es so große Unterschiede in einer Gruppe, nämlich der Sie, gibt es total signifikante Unterschiede. Und da gehen wir auch auf das Thema Lehre. Lehre, Bedeutung der Lehre für junge Menschen ein. Und dann am 11.4. gehen wir mit Susanne und Irene Gloe-Müller in die Themen Lebensphase und altersgerechte Arbeitsbedingungen. Da werden wir uns eine Stunde nur mit diesem Thema beschäftigen und am 23.4. mit der Cosima und noch Diskutanten zum Thema Frauenempowerment und Förderung in Unternehmen. Ja, Anmeldungen auf unserem Roadshow, auf unserer Roadshow-Seite. Es gibt diese Aufzeichnung auch dort zu streamen. Und wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich einfach an uns, wenn Sie an mich zur Studie, für Interviews oder alle anderen Aspekte. Wir beraten Sie da gerne. Wir geben Ihnen tiefere Einblicke. Sie wissen jetzt, wer für welche Themen zuständig ist und freue mich sehr, wenn Sie uns kontaktieren. In dem Sinne vielen lieben Dank an Susanne, an dich, an Cosima, an Klaus. Immer wieder spannend, immer wieder lebendig, immer wieder erfrischend. Und auch danke an Sie, liebe Damen und Herren, dass Sie dabei waren. Und erzählen Sie es weiter. Es ist, glaube ich, einiges Neues und Spannendes dabei.
Das war eine Ausgabe des Jobseller Podcast mit Heinz Herzeg. Mehr auf allen Podcast-Plattformen, in YouTube, LinkedIn und auf www.livecreator.at. Bis zum nächsten Mal.